Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Sendung Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Hören Sie heute den ersten von zwei Teilen der Kurzfassung des gleichnamigen Buches von Norbert Lied mit dem Titel »Warum gerade Israel?« Haben Sie sich auch schon gefragt, weshalb ausgerechnet das kleine Israel in den Medien so viel Raum einnimmt? Es gibt doch in dieser Welt wahrhaftig genügend andere Krisenherde. Warum also dreht sich trotzdem immer alles um Israel? Oder haben Sie sich vielleicht auch schon verwundert die Augen gerieben, wenn Sie lasen oder hörten, Israel habe dies oder jenes getan, ohne dass ein Bezug zum vorhergehenden Ereignis hergestellt wurde? Wir hoffen Ihnen mit dieser Lesung einen Blick hinter die Kulissen vermitteln zu können, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klimmer. Warum gerade Israel? Der berühmte Philosoph Hegel soll einmal gesagt haben: Meine Philosophie erklärt alles, außer die Juden. Warum denn? Weil das jüdische Volk in Gottes Plänen und Absichten einen einzigartigen Platz einnimmt. Das Schicksal Israels ist in der Bibel mit göttlicher Genauigkeit vorausgesagt, und die Geschichte und Existenz dieses Volkes bestätigt die Zuverlässigkeit biblischer Prophetie. Alles begann mit der Sünde. Die Bibel schildert uns in 1. Mose 3 den Sündenfall des Menschen. Gott hatte den Menschen nach seinem Bild geschaffen und ihn mit einem freien Willen ausgestattet, denn er wollte ein Gegenüber haben. Adam und Eva konnten sich somit selbst entscheiden, ob sie den Willen ihres Schöpfers tun wollten oder nicht. Es gelang dem Teufel, Gottes Wort zu untergraben, so dass Eva zu zweifeln begann. Die tragische Folge war, dass sie den Willen Gottes missachtete und sich für den Ungehorsam ihrem Schöpfer gegenüber entschied. Adam tat dasselbe. Dadurch erfüllte sich das erste prophetische Wort der Bibel: Der Tod hielt Einzug, und zwar sowohl der physische als auch der geistliche Tod. Letzterer bedeutet, dass der Mensch seiner Sünde wegen auf ewig von Gott getrennt sein wird. Gott wollte in seiner Liebe jedoch einen Ausweg schaffen. Das erforderte eine Lösung, die einerseits seiner heiligen Gerechtigkeit Genüge tat und andererseits seiner Liebe entsprach. Gott entschied sich dafür, die Schuld des Menschen selbst auf sich zu nehmen, um Vergebung gewähren zu können. Da der ewige Gott jedoch selbst nicht sterben konnte, wurde er in Jesus Christus Mensch. Und in Jesus Christus vollbrachte er das Werk der Erlösung. Die erste prophetische Verheißung hinsichtlich einer Erlösung gibt der Allmächtige kurz nach dem Sündenfall, indem er Satan den Kampf ansagt. Es heißt in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Diese Aussage beinhaltet, dass erstens sich die Menschheitslinie teilen wird, es wird fortan auf dieser Erde eine Linie geben, die sich durch Satan beeinflussen lässt und Gott nicht glaubt. Und es wird eine andere geben, die dem Ruf Gottes Folge leistet. Zweitens, diese beiden Linien verfeindet sein werden, weil sich die eine durch den Teufel und die andere durch Gott leiten lässt. Drittens, eines Tages jemand aus der Nachkommenschaft der Frau hervorgehen wird, der Satan, Sünde und Tod besiegt. Dieser Nachkomme wird Satan den Kopf zertreten, und Satan wird ihn in die Ferse stechen. Bereits kurz nach dem Sündenfall zeichnet sich die Menschheitslinie, die Gott verließ und ihre eigenen Wege ging, deutlich ab. Sie beginnt mit Kain, der seinen Bruder Abel erschlug und so zum ersten Mörder wurde. Musik. Gott erwählt Abraham. Die Menschheitslinie, die Gott sucht und ihm gehorsam sein will, beginnt mit Seth, dem Sohn, der Adam und Eva anstelle von Abel geboren wurde. Diese Linie finden wir im irdischen Stammbaum Jesu. Weil der ewige Gott in Jesus Christus aus dem Himmel auf die Erde kommen und in die Menschheitsgeschichte eintreten wollte, brauchte er ein Volk, ein Land und einen konkreten Geburtsort. Im Blick auf dieses Ziel erwählte Gott Abraham, der aus Ur in Chaldäa, Babylonien, stammte. Der Allmächtige hätte auch jemand anders rufen können, aber seine souveräne Wahl fiel auf Abraham. Über dessen Berufung berichtet die Bibel in 1. Mose Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Diese Erwählung Gottes umfasst drei elementare Dinge. Erstens, Abraham sollte ein Land bekommen. Zweitens, Abraham sollte zu einer Nation werden. Drittens, in Abrahams Nachkommenschaft sollten alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Mit diesem Segen ist der Welterlöser Jesus Christus gemeint. Er sollte aus der Nachkommenschaft Abrahams stammen und in Israel geboren werden. Abraham wurde als erster Mensch Hebräer genannt, nachzulesen in 1. Mose 14, Vers 13. Gott hatte mit Abrahams Berufung und Landverheißung und später mit Jerusalem und der jüdischen Nation nur das eine Ziel, Jesus in diese Welt zu senden. Gott erfüllte seinem Freund, wie er Abraham auch nannte, zu lesen in Jakobus 2, Vers 23, gegenüber seine Verheißung, indem er ihm das verheißene Land gab. Doch der verheißene Same schien auszubleiben, denn Abraham blieb jahrzehntelang kinderlos. Als ihm und seiner Frau Sarah dann endlich ein Sohn geboren wurde, verlangte Gott von Abraham, diesen einzigen geliebten Sohn zu opfern. Das können wir nur vom Neuen Testament her verstehen. Denn auf dem Berg Moria, wo Abraham seinen Sohn Isaak opfern sollte, lag das spätere Golgatha, wo Jesus für uns starb. Zu guter Letzt musste Abraham seinen Sohn nicht opfern, wogegen Gott selbst seinen einzigen, innigst geliebten Sohn Jesus Christus für eine verlorene Menschheit dahingab. Der verheißene Segen war gekommen. Doch Jesus blieb nicht im Tode. Er ist aus den Toten auferstanden und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aus Jakob wird Israel. Als Isaak, der Sohn Abrahams, ein Mann geworden war, heiratete er und bekam mit seiner Ehefrau Rebekka Zwillingssöhne. Der eine hieß Esau, der andere Jakob. Jakob entpuppte sich als ziemlich hinterlistig. Es fiel ihm leicht, andere zu betrügen, sogar seinen eigenen Vater. Zahlreiche Schwierigkeiten, Nöte und Lebenskrisen brachten ihn jedoch dazu, den Herrn inständig anzurufen. Und Gott ließ sich finden. War sein Großvater Abraham zum ersten Hebräer geworden, so wurde Jakob zum ersten Israeliten. Warum erwählte sich Gott gerade Jakob bzw. Israel, einen ehemaligen Betrüger? Darauf gibt es nur eine Antwort, die Gott mit der Feststellung beginnt: Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Und dein Same soll werden wie der Staub der Erde, und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Ich will dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Dies lesen wir im 1. Mosebuch, Kapitel 28, in den Versen 13 bis 15. Gottes Versprechen an Jakob ist sozusagen die Wiederholung der heilsgeschichtlich wichtigsten Zusage an Abraham. Alle Geschlechter auf Erden sollen durch ihn gesegnet werden. Nahezu 2000 Jahre nach dieser Aussage sprach der Israelit Jesus von Nazareth am Kreuz von Golgatha die berühmt gewordenen Worte aus: Es ist vollbracht. Nachzulesen im Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 30. Die Erlösung für alle Geschlechter auf Erden war Tatsache geworden. Die 12 Stämme Israels. Jakob wurden 12 Söhne geboren, die Stammväter der 12 Stämme Israels. Aus diesen 12 Stämmen trat der Stamm Juda besonders hervor. Aus diesem Stamm sollte in künftiger Zeit der Messias Israels, Jesus Christus, kommen. Gott kündete dies etwa 19 Jahrhunderte vor dem Kommen Jesu an. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo kommt, und ihm werden die Völker gehorsam sein. Nachzulesen im 1. Mosebuch, Kapitel 49, Vers 10. Das Wort Schilo bedeutet Held und ist ein Hinweis auf den Messias. Tatsächlich war der Stamm Juda in Israel stets führend. Bei der Wüstenwanderung ging Juda voran, 4. Mose 10, Vers 14. Bei der Volkszählung durch Mose erwies sich der Stamm Juda als der größte, 4. Mose 26, Vers 22. Aus Juda kamen die hervorragendsten Könige Israels, David und Salomo. In Juda stand der jüdische Tempel, und die Königsdynastie Judas reichte bis zum höchsten aller Könige, dem Messias Israels und Christus der Welt. Denn es ist ja bekannt, dass unser Herr aus Juda entsprossen ist, lesen wir in Hebräer, Kapitel 7, Vers 14. Durch Josef, den zweitjüngsten Sohn Jakobs, kamen die 12 Stämme Israels nach Ägypten. Dort lebten sie einige Jahrhunderte als Fremde und wuchsen von anfänglich 70 Menschen auf ca. 2 Millionen an. Dies lesen wir im 5. Mosebuch, Kapitel 10, Vers 22. Aber als Sklaven wurden sie von den Ägyptern arg bedrängt. Deshalb schrien sie zu Gott, und Gott erwählte sich Mose und dessen Bruder Aaron. Diese beiden sollten die Israeliten aus Ägypten in das Land zurückführen, das er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte. Denn später sollte Jesus im verheißenen Land zur Welt kommen. Mose sagte im Blick auf Jesus prophetisch: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. 5. Mose 18, Vers 15. Viele Jahrhunderte später bezogen sich Jesus und seine Jünger auf alttestamentliche Aussagen, wie die soeben zitierte. Johannes 1, Vers 45. Kurz nach seiner Kreuzigung und Auferstehung aus den Toten sprach Jesus zu seinen Jüngern: Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und dann heißt es: Er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Dies lesen wir in Lukas 24, die Verse 26 und 27. Wer ist der Stern aus Jakob? Während der langen Zeit der Wüstenwanderung von Ägypten ins verheißene Land kam es immer wieder zur Konfrontation mit Feinden, die Israel vernichten wollten. Doch Gott hielt jedes Mal seine schützende Hand über das Volk. Warum er das tat, kommt in einer Begebenheit in 4. Mose Kapitel 22 bis 24 besonders stark zum Ausdruck. Der Moabiterkönig Balak wollte Israel verfluchen. Zu diesem Zweck heuerte er einen Wahrsager namens Bileam an. Aber Gott lenkte Bileams Herz um, so dass er keine okkulte Wahrsagerei betreiben konnte, sondern eine göttliche Prophezeiung aussprechen musste. Diese lautete: Ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel. 4. Mose 24, Vers 17. Wer ist mit dem Stern gemeint? Was mit dem Zepter? Etwa 1400 Jahre später wurde Jesus in Bethlehem geboren, und in Verbindung damit erschien der inzwischen weltberühmt gewordene Stern von Bethlehem am Himmel. Darüber hinaus deutet der Stern auf den leuchtenden Morgenstern. Und das Zepter ist ein Hinweis auf die zukünftige Königsherrschaft Jesu. Er wird wiederkommen und über die ganze Welt herrschen. Er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Nachzulesen in Offenbarung 19, Vers 16. Jesus Christus selbst sagt auf der letzten Seite der Bibel: Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Es spricht, der dies bezeugt: Ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Nachzulesen in Offenbarung Kapitel 22, die Verse 16 und 20. Israel konnte in der Vergangenheit nie vernichtet werden, weil der Messias, Jesus Christus, als Stern aus Jakob durch dieses Volk in die Welt kommen sollte. Und ebenso wenig wird Israel heute oder in der Zukunft ausgelöscht werden können, weil der Herr in seinem Volk und Land wiederkommen will und wiederkommen wird. Der Prophet Jesaja, der hauptsächlich in Jerusalem und dessen Umgebung wirkte, lebte im 7. Jahrhundert vor Christus. Er hatte im Auftrag Gottes viele zukunftsbezogene Ankündigungen zu machen. Die wohl bekanntesten finden wir in Jesaja 53. Eine Prophezeiung dieser Art, deren Erfüllung in die Weltgeschichte einging, ist beispiellos. Etwa zur gleichen Zeit wie Jesaja lebte und wirkte ein anderer Prophet in der Gegend von Judäa. Durch diesen Propheten Micha kündigte Gott den Geburtsort Jesu in Bethlehem an, nachzulesen in Micha 5, Vers 1. Darüber hinaus gibt es im Alten Testament etwa 300 Weissagungen, die sich auf das erste Kommen Jesu beziehen, und alle haben sich in Christus buchstäblich erfüllt. Prophetie erfüllt sich. Als Jesus kam, lehnte ihn die Führungsschicht Israels ab, was dazu führte, dass er gekreuzigt wurde. Kurz vor seinem Tod weissagte der Herr über Jerusalem: Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Matthäus 23, die Verse 37 bis 39. Jesus kündigte auch an anderen Stellen an, dass Jerusalem erneut durch Feindesmacht eingenommen, der Tempel zerstört und das Volk zerstreut würde, dieses Mal jedoch in alle Welt. Lukas 21, die Verse 5 bis 7 und die Verse 20 bis 24. Diese Worte erfüllten sich 70 nach Christus. Die Römer zerstörten Jerusalem, verbrannten den Tempel und führten unzählige Juden in die Gefangenschaft unter die Heidenvölker. Das ist bei Israels Geschichte und Existenz nicht um Israel selbst, sondern um die Berufung Gottes zum Heil der Völker durch Jesus Christus geht, schreibt der Apostel Paulus an die Römer. Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. So lesen wir es im Römer Kapitel 11, Vers 36. Von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Apostelgeschichte 10, Vers 43. Thank you.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Taschenbuch Warum gerade Israel von Norbert Lied hörten Sie soeben den ersten Teil. Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole: www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole: Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole: www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.